Wir können beginnen. Vielen Dank fürs Einspielen. Ihr habt eine tolle Leistung gebracht, auch wenn man spät kommt. Vielen Dank. Es geht als Gott heute, wenn wir weitermachen, in unserem Zyklus vom Josef, der Teil 2. Und heute haben wir die Träume vom Josef ein bisschen im Visier. Auch das Ganze drum und dran und vor allem auch die Auswirkungen und Konsequenzen von diesen Träumen. Vor einer Woche oder vor ein paar Wochen, wo wir angefangen haben, haben wir diesen Vers hier angeschaut, den ich einblende. Dies ist die Geschichte Jakobs Josef und haben uns über die ein paar Fragen, ein bisschen Gedanken gemacht und festgestellt, dass der Josef ein unwahrscheinliches Bild ist auf Jesus, und das werden wir heute im Speziellen auch sehr sehen. Und dann haben wir da in dieser Formulierung, dies ist die Geschichte von Jakob, Josef, haben wir die im Urtext, die sogenannte Textstruktur, die wir immer wieder im ersten Buch Mose finden. Man sagt den Textabschnitt Toledots. Und da sehen wir, haben wir angeschaut das letzte Mal, dass wir in der Bibel eine absolut zuverlässige Basis haben, auch von der Geschichte. Das ist nicht irgendwie eine Fabelwelt, die uns da präsentiert wird, sondern das ist letztendlich der ganze Stammbaum, der zurückgeht auf Adam. Und da haben wir ja da auch gesehen, das hat Arndt sehr beeindruckt, wie er gestern gesagt hat, das Riesenbild. Heute wollen wir ein bisschen praktischer werden. Wir schauen ein grosses Familienproblem oder schauen in ein grosses Familienproblem hinein, nämlich in die Familie Jakobs. Wir werden sehen, dass Hass dort regiert hat, wie leider heute ja auch. Wir sehen das Verhalten von einem 17 Jahre jungen Josef und sehen, dass Menschen schwach sind und sich vielleicht halt auch nicht immer sehr schlau verhalten. Und wir sehen dann aber auch der Josef, der ein grosses Engagement hat für das, was ihm der Vater sagt. Und wir sehen die Leiden des Josef, wo gerade das Gegenteil gewesen sind von seinen Träumen. Und schlussendlich, wenn wir verstehen am Schluss, dass der Josef hat müssen in die Leiden hineingehen. Weil das, was er geträumt hat, was ihm Gott auch eingegeben hat, das hat tatsächlich stattgefunden, aber erst nachdem er selber in die Erniedrigung hineingegangen ist. Wir werden sehen, dass auch die Erniedrigung auch für uns eine Basis von der Frucht ist. Das einmal so der rote Faden durch die Botschaft durch. Und bereits der rote Faden zeigt eben auf, welch gewaltiges Bild die Geschichte von Josef ist für Jesus. Unser Herr Jesus ist gesendet worden von seinem Vater, von Gott. Er ist gesendet worden auf die Erde mit einem klaren Auftrag und letztendlich auch mit einer Aussicht, nämlich dass ultimativ am Schluss von dieser Weltgeschichte sich jedes Knie wird beugen vor dem grossen Gott. Aber das ist nicht einfach gerade von Anfang an so gesehen, sondern es hat eine Erniedrigung gebraucht. Jesus hat müssen Mensch werden, Jesus hat müssen auf dieser Erde Gestalt annehmen. Jesus hat sich dort erniedrigt und Gottes Sohn hat sich weiter erniedrigt, indem er sich in den Tod hineingegeben. Wir werden sehr viele Parallelen sehen. Aber schlussendlich ist seine Auferstehung da und der Sieg Gottes total. Und das werden wir auch sehen anhand von dieser Josef-Geschichte. Was wir hier jetzt noch das letzte Mal schon gelesen haben, ist, dass der Josef etwa 17 Jahre alt war. Und in der nächsten Vers, wo wir jetzt einblenden, heißt es Israel, hochinteressant. Wir haben doch gemeint, vorher reden wir vom Jakob. Nun, das erste Buch Mose gibt uns Aufschluss, dass Gott im Jakob gesagt hat, die Name ist Israel. Und da haben wir eigentlich schon wieder einen ersten Hinweis auf das unwahrscheinliche Bild. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war Und er hat ihm einen bunten Rock gemacht. So, das war die Situation. Das ist passiert. Für das hätte eigentlich der Josef nichts können. Aber dann heisst es in Vers 4, und das ist eine menschliche Reaktion, wo wir uns bewusst sein müssen, auch, dass wir, wenn wir in unserem Leben umeinander laufen, dann sind wir manchmal unwahrscheinlich aufgestellt, weil irgendetwas Schönes bei uns geschehen ist. Aber wir stellen immer wieder fest, dass das bei vielen Menschen dann vielleicht nicht die gleiche Freude auslöst, sondern eher ein bisschen ein Neid oder ein Argwohn und alles. Und das ist die Regung vom menschlichen Fleisch, kann man sagen. Und das sehen wir hier ganz klar bei den Brüdern, Vers 4, als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind. Also sie sind finden worden gegenüber Josef. Nicht weil jetzt bis dahin lesen wir nicht von einem Fehlverhalten von Josef, sondern es ist auch nicht ein Fehlverhalten vom Vater. Aber sie sind ihm Feind geworden, weil der Vater ihn geliebt hat. Und sie sind ihm wahnsinnig Feind geworden. Und das heißt da, und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Das ist schon eine sehr starke Feindschaft. Kein freundliches Wort. Wie viel mal denken wir doch im Inneren, du bist doch ein bisschen ein Löli, aber wir sind wenigstens noch freundlich zu ihnen. Denken es nur. Vielleicht merkt es dann gleich, dass wir meinen, es sind ein Löli. Oder? Aber es heisst hier wirklich, da ist eine abgrundtiefe Feindschaft ist hier dargestellt. Und die Feindschaft, die sehen wir heute auf dieser Welt. Mit wenigen Ausnahmen abgesehen, ist eine tiefe Feindschaft gegen das Volk Israel. Eine tiefe Feindschaft. Man hasst sie. Warum? Weil Israel ist das geliebte Volk Gottes. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch sagen, die verhalten sich auch nicht immer wahnsinnig schlau, die Israeliten. Ich habe schon mehrere Begegnungen gehabt mit Israeliten und Juden im Geschäftsleben. Und ich sage euch, das sind sehr schwierige Partnerschaften mit Israeliten. Aber trotzdem, die Bibel sagt, dass Israel ist das geliebte Volk und darum hat man heute sehr oft kein freundliches Wort. Also da sehen wir bereits auch wieder, wie das Leben von dem Josef eine unwahrscheinliche Abschattung ist. Dann haben wir den jungen Mann, der 17-jährige Josef, der den seinerseits auch nicht ganz weise gehandelt hat. Und das soll uns auf der nächsten Folie dargestellt sein. Lesen wir weiter in unserem Text. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Er hätte vielleicht auch können sagen, okay, das ist jetzt ein Traum, den ich habe. Ich behalte jetzt das einmal für mich. Und dann heißt es, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Also schon vorher kein freundliches Wort und jetzt noch mehr Feind. Und dann haben wir hier den Traum. Ich habe ihn überschrieben mit Traum 1, also das ist in den Bibeltext reingepfuscht. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde und meine Garbe berichtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Wenn wir mal überlegen, wenn das unsere Schwester oder Brüder Worte sagen. Schon noch ziemlich Tobak. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Aber wir lesen im Evangelium, wo man Jesus sagt, du willst doch nicht jemanden über uns herrschen. Also schon wieder so eine Parallele. Und dann hat er gerade noch einmal einen Traum gehabt, Traum 2. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, und jetzt kommt aber ein schönes Aber, sein Vater behielt diese Worte. Das ist einfach in Kürze eine Schilderung, wo uns einfach eine tragische Familiengeschichte zeigt. Und die werden wir so einfach mal stehen lassen, auch wenn das jetzt für uns aus prophetischem, bildhaftem Charakter sehr interessant ist, dann sehen wir da einfach auch viel menschliches Verhalten. Und ich glaube, wir können da von der Weisheit vom Wort Gottes auch lernen und vielleicht sagen, okay, das ist da gesehen, der Josef ist ein Bild auf Jesus. Die Bibel schreibt das alles, aber vielleicht, wenn wir in einer analogen Situation sind, könnten wir auch mal ein bisschen kürzer treten. Oder man sagt einem auf Mundart, den Ball ein bisschen tiefer halten, den Ball flach halten. Das ist aber jetzt, sagen wir einmal, eine menschliche Empfehlung. Die Bibel schildert uns hier einfach sehr nüchtern und wahrheitsgetreu eine Geschichte. Und wir dürfen aus dieser Geschichte lernen und wir sehen aber eben auch, das ist auch ein ganz wichtiges Wesen, es gibt sehr viele prophetische Vorschattungen, die durch Menschen entstanden sind im Alten Testament. Bilder, sagt man denen. Und wir sehen daran, dass das immer auch Menschen sind mit Fehlern. Wenn wir nur an David denken, was der alles für Dummheiten gemacht hat. Aber er war ein riesiges Vorbild in so vielen. Gehen wir aber wieder zurück zu unserem Josef. Und die Josef-Geschichte ist sehr stark geprägt von Träumen. Wir haben hier zwei Träume. Auch interessant, es waren zwei Träume gewesen, wo der Josef selber hatte, die dann dazu geführt hat, dass er verkauft worden ist nach Ägypten. Wir haben dann später in 1. Mose 39 wiederum zwei Träume, wo nicht der Josef geträumt hat, sondern wo der Bäcker und der Mundschenk, die mit dem Josef im Gefängnis waren, geträumt haben. Und wir haben wiederum in 1. Mose 41 zwei Träume vom Pharao. Wir werden auf die Bedeutung von diesen zwei Träumen jeweils noch eingehen, aber das zu späterem Zeitpunkt. Wir sehen einfach, dass die Josef-Geschichte auch wesenhaft geprägt war von diesen Träumen. Jetzt zurück aber wieder in unsere Geschichte hinein. Wir lesen weiter in Vers 12. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüte nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Er sprach, hier bin ich. Und er sprach, geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh. Und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach, sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten, lass uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Wir haben hier einen Auftrag vom Vater an seinen Sohn. Und da klingeln bei uns schon wieder die Indikationsglocken. Gott hat einen Auftrag an seinen Sohn. Und er hat seinen Sohn geschickt auf die Erde mit einem Ziel. Schau, ob es ihnen gut geht, hat der Jakob oder Israel zum Josef gesagt, Vers 14. Geh hin und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und um das Vieh. Das Anliegen vom Jakob oder vom Vater Israel, das Anliegen von Gott ist, geht es uns Menschen gut. Er sucht unser Wohl. Das ist ein grosser Gegensatz zu vielen Menschen auf dieser Welt, die das Gefühl haben, Gott ist da, um uns zu strafen, um uns zu richten. Dabei haben wir einen Gott, der will, dass es uns gut geht. Und das ist etwas, wo wir uns in allen Zweifeln, die wir haben mögen, über Lebensweg, wo wir vor unsere Glaubensaugen stellen, Gott liebt mich. Gott hat kein Interesse an meinem Schaden. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo Gott einen anderen Plan hat. Und auch hier dürfen wir vertrauen, dass es ultimativ doch Gottes Anliegen ist, dass alles gut kommt. Israel schickt der Josef zur Erkundung vom Wohlergehen. Und der Josef hat den Auftrag sehr ernst genommen. Er ist umeinander geirrt, heißt es hier in Vers 15, auf dem Felde. Er ist einfach angekommen und hat gesagt, ja, sie sind nicht mehr da. Ich gehe jetzt wieder heim. Vollzugsmeldung, ich habe sie gesucht und nicht gefunden. Nein, er hat sich erkundigt. Und er ist nach Dothan gegangen, wo man ihm gesagt hat, dort sind sie. Also der Josef hat einen Auftrag gehabt und er hat da mit Akribie und Engagement im Sinn vom Vater ausgeführt. Und liebe Geschwister, wir haben auch einen Auftrag. Das heisst, geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Neues Testament. Und da können wir jeder für uns selber ein bisschen prüfen, wie ernsthaft bin ich in diesem Auftrag? Oder bin ich auf dem Dorfplatz und sage, oh, da ist keiner, also gehen wir wieder heim. Oder haben wir ein Anliegen für unsere Nächsten? Und ich glaube, da müssen wir weder links noch rechts, noch vorne noch hinten schauen. Da können wir einfach sagen, das ist etwas, wo wir immer Verbesserungspotenzial haben. Dass wir unseren Auftrag, den uns Gott gegeben hat, auch entsprechend ja, mit Nachdruck, hartnäckig ist vielleicht ein fehlführendes Wort, aber mit Nachdruck suchen. So, dann gehen wir auf die nächste Textstelle. Jetzt kommt also der Josef. Als sie ihn nun sahen von Ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander. Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Da jetzt kommt der richtige Anschlag. Oder? Und dann heißt es aber da in Vers 21, als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach, lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. Also, die Brüder haben einen Plan, ihn zu töten. Darum steht die Überschrift dort, die Pläne der Brüder. Und dann gibt es einen von denen, der hat einen geheimen Plan. Jetzt haben wir mal den Plan Ruben gesagt. Und damit wir hier ein bisschen einen Überblick haben, was denn das alles für Leute gewesen sind, da haben wir die Familie von Jakob mit seinen vier Frauen, Lea und Rahel. Rahel seine Lieblingsfrau. Und da sehen wir, der Ruben war der Älteste gewesen. Er hat doch gefunden, also ich bin ja schlussendlich noch der Erste von diesen Söhnen. Also ich muss da vielleicht schon noch ein bisschen vernünftig sein. Und er hat den Josef erretten und seinem Vater wiederbringen. Also das sind die Pläne gewesen. Und dann geht es weiter. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten, was sie überhaupt nicht so gern hatten, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin, und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. So. Und dann haben sie, also das ist jetzt wie quasi eine Änderung im Szenario. Und jetzt kommt ein alternativer Plan auf den Tisch. Ich sage dem, das ist der Plan Juda. Wenn wir da zurückgehen, sehen wir, dass der Juda der vierte Sohn gesehen ist, Sohn von der Lea. Vers 26, da sprach Juda zu seinen Brüdern, was hilft es uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, plötzlich ist er wieder der Bruder, oder? Wenn es ums Geld geht. Er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Also jetzt ist nicht der Plan Ruben umgesetzt, sondern der Plan Juda. Als aber die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern, die brachten ihn nach Ägypten. Wir haben schon einmal wieder so einen Plan gehabt damals, im Garten Gethsemane, wo man verraten hat, wo Jesus ist, um 30 Silberlinge. Wir können sagen, da haben wir ein Inflationsmaß von 20 Silberlinge damals auf 30. Aber wir sehen, wie überall die Parallelen in dieser Geschichte drin sind. Der Plan Juda ist also gesehen, dass man ihn verkauft, und das haben sie gemacht. Und es ist interessant, und das ist mir vor allem heute Morgen noch aufgegangen, das habe ich bisher auch noch nie realisiert, wenn man da zurückgeht, der Ruben ist ja der Erstgeborene. Er hat dort einen Plan gehabt. Und jetzt ausgerechnet der Juda verkauft der Josef. Und die Juden haben Jesus letztendlich verworfen. Also da sehen wir einfach sehr viele Parallelen bis in die Details hinein. Offensichtlich ist der Ruben bei dieser Aktion nicht gegenwärtig gewesen. Weil jetzt heisst es so in Vers 29, als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, das ist der Hinweis, dass er offensichtlich bei dieser Verkaufsaktion nicht dabei gewesen ist, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach, der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da sieht man, er hat schon als ältester Sohn doch noch einen gewissen gehabt und die Verantwortung gespürt, wie sage ich es meinem Vater? Und jetzt kommt in der Folge eine Serie von Handlungen und Überlegungen, die auch sehr typisch ist für uns Menschen. Sie haben eigentlich eine Ursprungssünde begangen. Sie haben ihren Bruder gehasst. Das ist nicht schön. Und der Hass hat ursprünglich dazu geführt, dass sie Mordpläne hatten. Und ich habe darum diesen Abschnitt überschrieben. Sünde gebiert Sünde. Der Hass führt uns zu Aktionen, die nicht richtig sind. Und sehen wir den Punkt. Am Ursprung vom ganzen Übel ist der Hass. Darum ist die beste Heilung von unseren bösen Aktionen, ist, wenn wir uns von Gott die Liebe lassen schenken zu den Mitmenschen. Also, sie haben der Hass ist am Anfang gewesen, der hat einen Mordplan geboren. Und jetzt sagen sie, okay, jetzt haben sie sogar noch Geld gemacht mit dieser Sache. Sie sind sogar noch gierig geworden, haben über das Leben von ihrem Bruder entschieden. Und jetzt fühlen sie noch an von Lügen. Sie schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden. Ja, Kunststück, wenn sie ihn gemacht haben. Sieh, ob seines Sohnes Rock sei oder nicht, welch grassierende Scheinheiligkeit. Lüge. Da sieht man, eine Sünde führt zur nächsten. Ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht, welche Heuchelei, sagen wir da. Du kannst nicht nur heiliger reden. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen, zerrissen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Also die Verantwortung von diesem Handeln ist ein gebrochener Vater. Und da sehen wir, wie ernst wir es auch nehmen müssen mit der Sünde. Und es fängt bei einer ganz kleinen Sünde an, dass wir die Schnauze voll haben von unseren Nächsten. Der Hass ist die Geburt von dieser Sündenkette. Und dann heisst es hier, und das werden wir als Schluss anschauen, 1. Mose 37, 36, aber die Midianiter, denen haben sie es ja verkauft, verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao, Kämmerer und Obersten der Leibwache. So, Josef ist zur Handelsware geworden. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und da können wir eigentlich beleuchten, weil wir ja die Josef-Geschichte schon kennen. Es hat angefangen, dass der Josef zwei Träume gehabt hat. Eigentlich wahnsinnige Träume. Oder? So, dass der Vater sagt, hey, hast du noch, wo spinnst du eigentlich? Soll ich mich jetzt noch verbeugen vor dir? Und wir wissen aber, dass es haargenau so passiert ist, wie die zwei Träume da gewesen sind. So ist es passiert. Werden wir noch sehen, das ist eine fantastische Sache dort. Aber wir müssen sagen, es wäre nicht passiert, wenn da nicht der Weg nach Ägypten gegangen wäre. Also das, was da passiert ist, ist zwar auf der Grundlage von menschlichen Sünden passiert, und trotzdem, und das wollen wir uns auch merken, hat Gott aufgrund von diesen Handlungen können den Plan umsetzen. Jesus Christus ist auch aus Hass ans Kreuz überliefert worden. Menschliche Reaktionen, wenn wir denn das da über uns herrschen, weg mit dem. Das ist eine menschliche Hassreaktion gewesen. Aber es ist ultimativ auch Gottes Plan gewesen. Es hätte jemand müssen sterben für unsere Sünden. Und auch hier haben wir nicht nur das gewaltige Bild. Der Josef hat müssen durch die Erniedrigung gehen, damit die Träume so haben können stattfinden, wie sie statt, wie er es eben geträumt hat. Aber es war ein schwerer Weg gewesen. Und das ist auch in so mancher Situation in unserem Leben gibt es, wo unser Leben, unser Glaubensleben nicht nur eitel Sonnenschein ist. Aber etwas Interessantes finden wir zu diesem Thema, und das möchte ich jetzt vorlesen, das steht in 2. Korinther 1, Vers 4. Und das ist ein Vers, den wir schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder begleitet, weil er eine unwahrscheinliche Logik drin hat auch. Und jetzt steht im 2. Korinther 1, Vers 4, heißt es: Wir können nur mit dem Trost trösten, mit dem wir selber zuvor getröstet worden sind. Das ist wie wenn ein Lehrer kommt und sagt: Schaut, das mit der Reibungskraft auf der schiefen Ebene verhält sich so und so, dann glaubt er dem nur das, wenn er das tatsächlich selber auch durchgemacht und erfahren hat. Wenn jemand sagt: Schau, du, wenn du in die Kerze reinlängst, dann brennst du, dann ist das nicht Theorie, sondern das hat er vielleicht schon mal getestet. Und was 2. Korinther 1, 4 sagt: Wir können unsere Mitmenschen nur dann wirklich trösten, wenn wir zuvor Trost bekommen haben. Und wie wollen wir Trost kriegen, wenn alles nur wunderbar ist? Also Leute, die selber in einer Not gewesen sind und dort drin Trost Gottes erfahren haben, können andere viel wirkungsvoller trösten. Und das ist das Prinzip, das wir hier sehen. Das sehen wir beim Josef, beim Herr Jesus auch. Er hat unter Toren müssen, hat in den Tod rein müssen, um uns zu retten. Und das ist etwas, was das Glaubensleben immer wieder prägt. Der Zerbruch von uns ist untrennbar mit geistlichem Wachstum verbunden. Und darum wollen wir nicht alle Sachen, die schief laufen, einfach sagen wir mal, klar, wenn wir uns die wegwünschen, aber wir dürfen dort drin auch einen Wert sehen, und das hat nicht zuletzt auch der Paulus uns erfahren. Er hat ein Leiden gehabt, er hat Gott gebeten: Nimm du das Leiden weg von mir. Und Gott hat ihm gesagt: Ich lasse dir das Leiden, damit du weißt, dass Gottes Kraft in Schwachheit vollbracht wird. Und der Josef ist da auch in dem Sinne ein Abbild auf das Prinzip. Er hätte können zum Erretter vor seiner Familie werden in der Hungersnot, weil er den Weg gegangen ist, nicht freiwillig, nach Ägypten. Und wie er sich dort verhalten hat, was dort noch alles hat müssen kommen, bis es dann schlussendlich so weit ist, das ist Gegenstand der nächsten Verkündigung. Amen.